Ich möchte euch heute sehr gerne etwas zeigen, was ich für meine Seminare in Bestellung gegeben habe. Und zwar geht es um das Thema Masken. Ein großes Problem in der Wahrnehmung von Krishna ist, dass wir sehr, sehr oft in unserem Leben in falschen Identitäten leben, in falschen Identifikationen, einfach in Illusionen über uns selber. Wir tragen eigentlich Körper für Körper, Leben für Leben, immer wieder neue Masken mit uns herum, die uns ganz und gar im Besitz nehmen. Also mit diesen, wir leben dann diese Maske, die nichts anderes ist als etwas, was uns falsch aufgesetzt ist. Das heißt Masken. Ich möchte euch einfach mal bitten, die Masken zu betrachten und dann darüber nachzudenken, dass ihr diese Maske auch Masken trägt, die euch von der Wirklichkeit entfernt halten. Es gibt im Krishna-Lila dieses eine Lila, wo Krishna die Kleider der unverheirateten Gopis nimmt, die diese am Ufer der Yamuna abgelegt haben. Und Krishna nimmt die also, während sie in der Yamuna baden. Und als die Gopis dann rauskommen wollen aus der Yamuna, merken sie, dass am Ufer gar nicht ihre Kleider sind. Stattdessen hören sie Krishna, der aus einem Baum sie anlacht und unter dem Arm die Kleidungsstücke trägt und sagt, bitte kommt und holt euch die Kleider ab. Und so gehen dann die Gopis, die nur die Freude Krishnas im Auge haben und holen sich dann einzeln von ihm ihre Kleider ab. Die Kommentare sagen uns, dass das bedeutet, dass wir vor Gott treten müssen, ohne die Masken unseres Egos, ohne bekleidet zu sein von den Masken des Egos. Das werden wir jetzt mal sehen, was diese Masken sind. Schaut es euch einfach an, in nachdenklicher Haltung. Ich habe schon gesehen, Heidi, du hast dich bemüht, die geht nicht. Hare Krishna. Es hat eine sehr nice Devotee-Künstlerin gemalt, als ich sie bat, über Masken etwas zu erarbeiten. Es ist also immer die gleiche Person, die mit unterschiedlichen Masken aufstellt. Und an einer Stelle, habt ihr vielleicht gemerkt, als ich die Musik total veränderte, da gingen wir durch eine Öffnung hier, durch das Agya-Chakra, in das Unterbewusste oder Unbewusste und kam dann in den Bereich, den man normalerweise als ja, die Begegnung mit dem Schatten bezeichnen würde. Wenn wir uns im Krishna-Bewusstsein weiter bewegen wollen und realistisch, das heißt nicht entwurzelt, unseren spirituellen Fortschritt gehen wollen, ist es sehr wichtig, dass wir ein bisschen Selbsterkenntnis auch auf, sagen wir mal, in den schwierigen Phasen unseres Daseins üben. Und in diesen schwierigen Phasen unseres Daseins oder von dieser Situation versuchen, Krishna zu erkennen. Und darüber wird heute mein Seminar sein. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir Krishna begegnen können in den verschiedenen Phasen unseres Daseins. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir Krishna inmitten von Schwierigkeiten entdecken und sehen können. Ich werde jetzt, wir singen vielleicht ganz kurz zur Einstimmung Jai Radha Madhava und dann wird das Seminar. Eine unglaubliche Möglichkeit, Krishna in unserem Leben zu sehen, ist, wenn wir eine bestimmte Perspektive annehmen, die ich als die Krishna hat mir das jetzt geschickt Perspektive benennen möchte. Ihr wisst, die ganze Idee unseres Seminars oder unserer Vorlesungsreihe ist es, Krishna auf die Weise zu erkennen, wie er erkannt werden möchte. Um Krishna zu begegnen, fangen wir meistens in unserer Reise an, in der Station Aufmerksamkeit. Prabhupada hatte einmal gesagt, bevor wir Krishna bewusst werden, werden wir wahrscheinlich erst einmal bewusst werden müssen. Also die Reise der Liebe, wenn ihr so wollt, oder die Reise ins Krishna-Bewusstsein, muss immer anfangen in der Aufmerksamkeit. Das können wir in verschiedener Weise lernen. Wir haben eine Sache gelernt, dass wir versuchen, Krishna oder aufmerksam auf Krishna zu werden in unserer nächsten Umgebung. Nicht? Ihr wisst, wie oft Prabhupada darüber sprach, dass Krishna der Geschmack im Wasser ist oder die Fähigkeit im Menschen oder der Klang in der Luft. Nicht? Wir müssen aufmerksam werden auf unsere nächste Umgebung. Wenn wir hier unsere Reise anfangen, im Bereich der Aufmerksamkeit oder des Bewusstwerdens, werden wir hundertprozentig nicht mehr Krishna übersehen. Und irgendwann in der erhofften Zielstation ankommen, nämlich der völligen Absorbierung, das heißt im völlig vertieft sein in Krishna. Ich möchte jetzt versuchen, irgendwann mal ein Bestsellerbuch zu schreiben. Ich will es lernen, die Reise der Liebe. Und mal sehen, ob das überhaupt mir gegeben ist in diesem Leben. Aber ich möchte da gerne beschreiben, wie wir in den Ozean der Liebe ertrinken können. Und da fange ich auch an mit dem Prinzip der Aufmerksamkeit. Unser Krishna-Bewusstsein, das muss uns klar sein, wird nicht kommen, wenn wir einfach sogleich auf die höchste Stufe kommen wollen und uns nicht mit den Stufen, die davor liegen, beschäftigen. So wie Prabhupada hat einmal das Krishna-Bewusst-Werden mit dem Reifen einer Mango verglichen. Zuerst ist die Mango grün, dann wird sie verschiedene Farben wohl annehmen und schließlich wird sie so ein wunderschönes strahlendes Goldgelb entwickeln. So ist auch ein Devotee, immer ein Devotee, aber auch in verschiedenen Entwicklungsstufen. Heute hat mich einer von den Seminargästen gefragt, wo fängt der Devotee an und wo hört er auf? Und ich habe ihm gesagt, jeder ist ein Devotee. Prabhupada war sogar so weit geneigt, dass er Menschen in der Welt als Devotees, noch schlafende Devotees bezeichnete. Er sagte einmal, das ganze Universum ist voll mit Devotees, die einfach noch den heiligen Namen hören wollen. Oder so, genau wie eine Mango zu jedem Stadium eine Mango ist, nur einmal grün und dann voll gereift, so sind auch Devotees auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen immer Devotees. Wo der Devotee aufhört, das ist schwierig zu formulieren. Ich würde sagen, die Mango hört da auf, wo sie völlig verfault ist. Aber was jetzt das völlige Ende des spirituellen Lebens bedeutet, möchte ich hier nicht gerne aussprechen, weil wir das ja eben vermeiden wollen. Es hängt zusammen mit Vergehen, die wir gegen Vaishnavas machen, gegen Vaishnavas. Aber da will ich heute nicht drüber sprechen. So, damit wir nun reifen können, zu einem reifen Devotee werden, ist es nötig, dass wir uns darüber bewusst werden, was in unserem Leben uns zu einer Krishna-bewussten Reife bringt. Das aktive Prinzip für unseren spirituellen Fortschritt, das heißt für unsere spirituelle Reife, ist immer Krishna selber, der im Leben des Devotees erscheint. Der ganze Sadhana, das heißt die spirituelle Übung des Krishna-Bewusstseins, ist nichts anderes als eine Bemühung, dieses aktive Prinzip Krishna selber in unser Leben einzuladen. Eine Seerose oder ein Seelotus, das ist das klassische Beispiel aus den Schriften, kann dann gedeihen, wenn es die Sonnenstrahlen aufnimmt. So kann auch der Devotee dann gedeihen, wenn er Krishna und Krishnas Barmherzigkeit in seinem Leben aufnimmt. Damit nun die Aufnahme von dieser machtvollen Krishna-Energie, der machtvollen Kripa-Shakti von Krishna richtig geschieht, heißt es, brauchen wir noch die Unterstützung, die durch spirituelle Führung gegeben wird, durch einen spirituellen Lehrmeister. Darüber wurde gestern Abend ausführlich gesprochen vom Bhakti Charu Maharaj. Genau wie ein Lotus in der Sonne versengen würde, wenn der Lotus nicht in Wasser steht, nicht? So ist es auch nötig für einen Devotee, sagen wir mal, im Wasser der spirituellen Führung zu stehen. Sonst vertrocknet der Devotee vielleicht wenn er mit der Krishna-Sonne nur die Krishna-Sonne hat. Er braucht also noch begleitende Umstände in seinem Leben, die ihm gegeben werden, damit er sich richtig entwickeln kann. Nun, im Leben Krishna zu integrieren als das aktive Prinzip unseres Lebens, heißt auch, Krishna in Zusammenhang zu stellen mit einer ganz besonders häufigen materiellen Erfahrung. Was ist wohl die häufigste Erfahrung, die man im materiellen Dasein macht? Der Tod ist, würde ich sagen, vielleicht mehr die sicherste Erfahrung, aber ist ja es auch häufig, wenn man in seine Umgebung schaut, ja. Leid. Wolltest du das auch sagen? Enttäuschung. Krankheit. Leid, ja. Scheitern. Es stimmt tatsächlich, auch wenn die Sonnenkinder nicht immer damit einverstanden sind, also als ich hörte das erste Mal, man leidet im materiellen Dasein, dann sagte er, also ich nicht, hatte ich gemerkt, aber dann war gleich am nächsten Tag Zahnarzt und dann habe ich das gemerkt. Also ich hatte richtig, als ich das erste Mal die Devotees hörte, die von Leid sprachen, habe ich gesagt, wovon reden die? Also das, man muss sich halt das Leben ein bisschen geschickt einteilen und braucht ein bisschen Geld, um sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn man es nicht hat, kann man sich es auch irgendwie besorgen. Dann tut man halt kurz mal einen Garten umgraben und dann hat man es. Aber da musste ich zum Zahnarzt am nächsten Tag und dann habe ich Krishnas Hand darin gesehen. Es gibt in den gesammelten Werken von Prabhupada 3077 Mal das Wort Leid. Ganz schön oft. Krishna bezeichnet diese materielle Welt als ein Ort, wo wir eine Lektion erteilt bekommen, nämlich, dass wir getrennt von Krishna nicht glücklich werden können. Das ist die Lektion. Dankeschön. Das ist die Lektion. Ich möchte euch in diesem Vortrag jedoch zeigen, dass der Devoti durch die richtige Perspektive Leiden in Lernen umwandeln kann. Für den Devoti gibt es insofern, wenn er die richtige Perspektive lernt, die ich euch heute lehren möchte, nicht mehr Leiden, sondern nur noch Lernen. Sadhan Bhakti, lasst uns hier anfangen, das heißt, dass man Krishna-Bewusstsein in der Übung ausführt. Man ist noch nicht vollkommen, aber man übt es erstmal. Beruht auf dem Prinzip, dass wir all unsere Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen, und das sind hauptsächlich Erfahrungen, die wir mit den Sinnen machen, in Zusammenhang mit Krishna stellen oder in Krishnas Dienst stellen. Was immer diese Welt für uns bereit hat, verwandeln wir in eine Opfergabe für Krishna. So gehen wir auch mit Leid um. Die Welt hat eine Menge Leid für uns bereit. Aber wir können auch in diesem Leiden die Krishna-bewusste Perspektive entwickeln, wo wir das Leid mit Krishna in Kontakt bringen. Habt ihr schon mal erfahren, wie sich das Leid dann verändert? Man schaut vielleicht zunächst einmal auf eine unangenehme Erfahrung, die man mit Menschen macht, und geht einfach an die Decke. Und dann überlegt man sich vielleicht nach dem zweiten Mal des Hinschauens, was will mir Krishna durch diese Erfahrung nur beibringen? Was will er mir zeigen? Und plötzlich wird diese Erfahrung, die wir gemacht haben, zu einer wunderschönen Schulklasse für uns, wo wir es gelernt haben, weiterzugehen in unserem Leben. Und das ist so wichtig, dass viele Devotees, anfängende Devotees, wir haben ja sehr junge Devotees auch immer dabei, lernen das, haben das nicht drin, nicht gelernt, dass sie Leid durch eine andere Perspektive, eine Krishna-bewusste Perspektive sehen und dann einen riesen Profit draus machen. Du kannst also nicht nur Früchte und in Zusammenhang mit Krishna bringen, indem du sie opferst. Du kannst auch das Leid der materiellen Welt, die wohl häufigste Erfahrung, die wir mit den Sinnen machen, in Zusammenhang mit Krishna bringen und somit das Leid in Lernen transformieren. Diese Technik, die ich euch jetzt gerne lernen möchte, taucht auf in den 64 Angas des Sadhana Bhaktis. Angas sind so Bestandteile der Bhakti in der Praxis. Da ist eine Praxis, die wir da lernen. Die steht gleichberechtigt neben Arati machen, in Ekstase vor dem Herrn tanzen, den Banyanbaum respektieren und so weiter und so fort. Neben diesen anderen powervollen Übungen steht diese eine Übung, dass man einfach Krishnas Barmherzigkeit erwartet, wenn Leid auftaucht. Ich möchte dazu Prabhupada zitieren. Ein Devoti sollte nicht die sofortige Erleichterung erwarten von den Reaktionen auf seine vergangenen Missetaten. Keine bedingte Seele ist frei von den Reaktionen auf seine Tätigkeiten. Denn materielles Dasein bedeutet schon für sich immer wieder die Ergebnisse auf vergangene Aktivitäten zu erleiden oder zu genießen. So was ein Devotee sieht, wenn ihm etwas Leidvolles passiert, das ist der erste Schritt, der in der Übung jetzt wichtig ist, dass das Leid, was er erfährt, etwas mit seiner Reifung zu tun hat. Krankheit, da ist mal ein gutes, da ist ein hilfreiches Buch einmal erschienen, Krankheit als Weg. Da kann man Es gibt sogar in der Psychosomatik heutzutage Auflösung von Krankheiten, wo man lehrt, dass uns Krankheiten auf einen Bereich hinweisen, der bei uns bisher unbeachtet im Schatten lag. Und einfach indem wir bereit sind, dazu zuzuschauen, also ich bin nicht positiv genug oder ich mache bestimmtes nicht, was ich von mir erwartet wird, oder ich bin zu stolz und so weiter. Wenn ich bereit bin, da hinzuschauen und das aufzulösen, dann löst sich auch die Krankheit auf. Im richtigen Medizinbereich kann man das, jeder gute Arzt wird einem das sagen, außer den Quadratos natürlich, den Quadratköpfen, die auch in der Medizin tätig sind. Das war jetzt kein sehr vornehmes Wort. Ein Devotee, sagt Prabhupada weiter. Prabhupada hat immer uns darauf hingewiesen, das ist so ein Lieblingsausspruch von meinem Freund Radhanath Maharaj. Der Devotee sollte niemals zornig werden oder böse werden auf die Agenten seines Karmas. Das heißt, diejenigen, entweder Erlebnisse oder Personen, die uns die Auswirkungen auf das eigene Karma repräsentieren. Werde niemals zornig auf einen Agenten, der dir dein Karma bringt. Schön gesagt, nicht? Da zitiert er Prabhupada. Wenn also eine Person uns auf den Zeh tritt oder eine Situation uns ärgert oder eine Krankheit, solltest du nicht zornig werden auf die Person, die Situation oder die Krankheit. Du solltest verstehen, das wäre der erste Lernschritt. Das kann mir nur geschehen, weil es mein eigenes Karma ist. Also ich habe etwas getan und soll jetzt lernen, indem die Krankheit oder die Situation oder die Person, die mir auf die Zehenspitze getreten ist, in mein Leben gekommen ist. Sie serviert mir sozusagen die Auswirkung auf mein eigenes Karma. Sie ist ein Agent, der mir mein eigenes Karma bringt. Heute habe ich einen anderen nice Devotee gesprochen, der zu mir gesagt hat, also ich habe mich vor ein paar Tagen schrecklich aufgeregt über etwas und dann bin ich spazieren gegangen und habe mir die Frage gestellt, ja, warum habe ich mich so aufgeregt über das? Und die Antwort darauf ist, weil es dich total betrifft. Sagt man doch, das hat mich betroffen gemacht. Es hat dich betrifft, heißt, es hat dich getroffen. Das heißt, es muss von irgendwo abgeschossen worden sein. Auf dich! Von Krishna abgeschossen auf dich. Ne? Damit du jetzt was lernen kannst in dieser Situation und so weiter und so fort. Nur die Anfänger im spirituellen Leben, die von diesem Prinzip noch nichts gehört haben, sind immer böse auf die Pfeile, die kommen. Die überlegen sich nicht, woher und warum kommen sie in mein Leben und machen mich betroffen. Und können somit nicht eine Lernsituation ergreifen, die ganz spezifisch für sie arrangiert worden ist. So, was macht denn der Devotee jetzt, wenn er, sagen wir mal, sein eigenes Karma serviert bekommt? Ein Devotee, der nicht perfekt ist, ein Devotee, der noch nicht völlig frei ist von den Ergebnissen auf seine Handlung, sollte weiter im Krishna-Bewusstsein mit Ernsthaftigkeit handeln, obwohl es so viele Hindernisse geben mag. Wenn solche Hindernisse auftreten, sollte er einfach an Krishna denken und seine Barmherzigkeit erwarten. Das ist die einzige Lösung. Wenn der Devotee seine Tage in diesem Geist verbringt, ist es sicher, dass er befördert wird in das Königreich Gottes. Also, wie der Devotee konkret denkt, ist, hier ist etwas geschehen in meinem Leben, was meinen Weg, was mich vielleicht behindert im Augenblick. Es ist mir geschickt worden als Ergebnis meines Karmas. Wer hat es mir geschickt? Krishna hat mir dieses Ergebnis geschickt, damit ich jetzt lernen kann und so weiter. Und So denkt der Devotee dann gleichzeitig, er möchte die Barmherzigkeit Krishnas erfahren. Ich möchte euch jetzt sehr gerne die Geschichte von Parikshit Maharaj als eine Illustration dafür erzählen. Parikshit Maharaj, der Kaiser der Welt, hatte von seinem vor der Tür stehenden Tod gehört. Und er bereitete sich auf diesen Tod vor. Parikshit, das müsst ihr wissen, war der Enkel von Krishnas persönlichen Freund Arjuna. Seine Mutter hieß Uttara und befand sich auf einer sehr hohen Stufe des spirituellen Lebens. Man nennt sie Anuraga, wo man Krishna immer wieder als völlig neu entdeckt in seinem Leben. Man empfindet Krishna niemals als Krishna-Thema niemals abgedroschen oder langweilig, sondern ist immer im Anuraga drin. Immer frisch und neu. Parikshit Maharaj war von Krishna so geliebt worden, dass in seiner ganz frühen Kindheit, nämlich seiner Embryonalphase, wo er noch im Mutterleib war, da wurde er schon angegriffen. Man wusste, er ist der Kaiser, der zukünftige Kaiser der Welt. Und er wurde dann von einem, der die Dynastie der Pandavas auslöschen wollte, Ashwatthama, mit einer schrecklichen Brahmastra, einer atombombenähnlichen Waffe, beschossen im Mutterleib. So als Krishna das sah, erschien er in seiner winzigen Form als Überseele und baute einen Schutzschirm auf vor Parikshit Maharaj, dem Embryo, der gerade der ausgelöscht werden sollte. Er, um es modern auszudrücken, Krishna beschützte Parikshit Maharaj vor der Abtreibung. Hare Krishna. So muss man es modern ausdrücken. Der sollte also von einem Kriege abgetrieben werden. Krishna hat weiter Parikshit Maharaj so angenommen, dass er ihm unglaubliche spirituelle Eigenschaften gab, Sadhu-Eigenschaften, die Parikshit Maharaj so powerful machten, dass er das Zeitalter des Kali in seiner personifizierten Form, also Kali selber, verbannen konnte. Stellt euch mal vor, ihr wäret so ein Heiliger, dass wenn ihr sagen würde, Kali Yoga, jetzt gehe ich aus Zürich raus. Wir wollen hier eine heilige Stadt. Und Kali müsste sich verflüchtigen. Dann würde man sagen, dann hast du Sadhu-Eigenschaften. Dann bist du sehr, sehr powerful. Oder wenn du nur einen kleinen Quadratzentimeter erzeugen kannst, wo Kali nicht, wie sagen wir, 50 Quadratzentimeter, dann bist du ein sehr powervoller Sadhu. So, Parikshit Maharaj war so ein Sadhu Maharaj. Parikshit Maharaj war so ein Sadhu, der das konnte. Also unglaubliche Persönlichkeit. Und nun, dieser Parikshit Maharaj wurde in eine Situation gebracht, wo er, ich will das nicht so lange ausführen, letztendlich zum Sterben innerhalb von 7 Tagen verurteilt oder verflucht wurde, nicht verurteilt, verflucht wurde. Parikshit Maharaj hätte genügend Wissen gehabt, um einem Fluch entgegenzuwirken. Seid ihr schon mal verflucht worden? Nicht mit eurem Wissen. Wenn man verflucht wird, das kann vorkommen, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, um dem Fluch zu entgehen. Eine gute Möglichkeit ist, ein gutes Feuerjagd zu machen. Da gibt's welche. Dann kontaktiert man Jana Jamali, dann kommt er mit allen Geräten und dann ist man plötzlich frei vom Fluch. Ein Jagd. Was man machen kann, um einem Fluch zu entgehen, auf der ganz und gar auf einer anderen Ebene, will ich mal sagen, man könnte sein Leben verändern und zumindest für eine heilige Zeit, für eine Zeit, wo der Fluch einsetzen sollte normalerweise, sich auf eine völlig andere Ebene begehen und zum Beispiel nur noch chanten. Lord Shiva ist einmal verflucht worden von Shani und ist einfach unter die Ganga hat sich einfach in der Ganga versteckt unter dem Wasser. Da hat der Fluch auch nicht gewirkt. Man kann sich also in eine heilige Ebene oder sagen wir mal eine heilige Atmosphäre begeben, wo man von den Auswirkungen des Fluches beschützt ist. Das ist eine Möglichkeit, die man hat. Parikshit Maharaj wusste davon. Aber er nahm eine andere Perspektive an. Um es in seinen eigenen Worten zu schildern. Ich hieß diesen Fluch höchst willkommen. Ja, I welcomed this curse. Sehr gut übersetzt, Jai Gopal. Durch Vasudevas, das heißt Krishnas Arrangierung, wurde ich nämlich durch diesen scheinbaren Fluch aus dem trockenen Brunnen meines Zuhauses gebracht und hier zu dem himmlischen Ufer vom Mutter Ganga gebracht, wo ich den Entschluss gefasst habe, bis zum Tode zu fasten. Ne? Es heißt hier, er hat den Fluch willkommen geheißen. Im Bhagavatam sagt er so, lass jetzt diesen Schlangenvogel oder was immer dieses magische Ding ist, was der Brahmana mit seinem Fluch für mich vorgesehen hat, mich sofort beißen. Ist für mich okay. Ich habe nur den einen Wunsch, erzählt weiter über Krishna. Ihr habt jetzt so schön angefangen, Krishna-Katha zu machen. Er war also sich darüber bewusst, dass Krishna ihn eingeholt hatte in seinem Leben, in Form dieses Fluches von den Brahmanas, um ihn zu retten. Und er hat sich dann vor Krishna verbeugt, indem er gesagt hat, ich verbeuge mich vor ihm, Shri Krishna, dem Reservoir meiner grundlosen Barmherzigkeit. Seht mal, in dieser Sicht, dass wir hinter allem versuchen, Krishna zu erkennen, besonders hinter dem Leid, haben wir ein sehr machtvolles Mittel entdeckt, um auf eine höhere Ebene in unserem spirituellen Leben zu kommen. Eine Ebene, wo wir in höherer oder besonderen Weise mit Krishna verbunden sind. Und ich will euch sagen, das gibt kein schnelleres Mittel, um spirituellen Fortschritt zu machen. Prabhupada sagt, es ist das Guideline für die Devotees. Aufzuhören, immer mit den Fingern nach außen zu zeigen auf die Agenten des Karmas. Das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Wenn man stattdessen sehr schnell sagt, was muss ich da lernen, wann bin ich in diese Situation gekommen, löst sich das Leid meist innerhalb kürzester Zeit auf. Innerhalb allerkürzester Zeit. Leid hilft uns klar zu sehen, so sagt Vishwanath Chakravarti Thakur. Und vergleicht es mit einer Augenbehandlung im Ayurveda, wo man eine Salbe aufträgt, die zunächst einmal die Augen ein bisschen beißt, aber danach den Augen verhilft, ganz klar zu sehen. Habt ihr schon mal durch Leid etwas gelernt? Die meisten Dinge lernen wir durch Leid. Man sieht dann sehr klar. Es beißt im Augenblick unglaublich. Wow, es beißt jetzt aber sehr. sagt man sie vielleicht ein bisschen Sesamsalz, Sesamöl nachkippen, nachschütten, um das wegzukriegen. Aber wenn ihr das durchsteht, diese kleine Periode des Beißens, seht ihr sehr klar. So ein Devoti, der auf ähnliche Weise es durchsteht, und das Leid ein bisschen erträgt und einfach fragt, was kann ich dadurch lernen, was hat das mit mir zu tun, macht einen unglaublich schnellen Reifungsprozess mit, nachdem er dann sehr klar sieht. Dies ist übrigens, diese Sicht ist eine grundsätzlich in der vedischen Sicht, vedischen Philosophie sehr verbreitete Sicht. Es wird in der vedischen Lebensphilosophie, könnte man sagen, zwischen Shreyas und Preyas unterschieden. Preyas sind solche Dinge, die auf den ersten Blick hin angenehm erscheinen, und Shreyas sind solche Dinge, die erst nach einiger Zeit angenehm erscheint. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich gestern von einem anderen Devoti gehabt habe. Der Devoti hat gesagt, das Ferienlager ist schön und gut, aber ich finde, du solltest auch den Devotis sagen, dass sie nach dem Ferienlager mal etwas aus ihrer Komfortzone rausgehen sollen und etwas beitragen sollten zur Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Zum Beispiel eine kleine etwas machen, wo sie sich besonders einsetzen zur Verbreitung von Krishna-Bewusstsein. Ich möchte jetzt Sabina vielleicht mal bitten, der Überseele im Herzen zu folgen, der ihr vorhin schon seit 5 Minuten sagt, mach die Tür zu, und sie macht es noch immer nicht. Habe ich das richtig gesehen? 5 Minuten habe ich. Ich habe auf die Uhr so ein bisschen, nicht direkt auf die Uhr geschaut, aber die innere Uhr geschaut. Ja. Sehr wichtig, dass wir auf die Stimme der Überseele hören, Sabina. Ich sage es dir nur zur Aufbauspiritualität, nicht, dass du. Ihr kennt das, Sevita hat gerade ein Signal von der Überseele bekommen. Gut. Schön. So. Natürlich ist es manchmal schwierig, in die Welt zu gehen und dort etwas zu machen, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Jemanden einem Wildfremden ein Buch anzubieten oder ein Programm für Krishna zu entwickeln. Oder zum Beispiel manche Devotees, man könnte leichter Geld verdienen, indem man im Biersalon arbeitet, als Cookies, Krishna Prasadam verteilt auf der Straße oder Painting. Aber wenn immer wir uns entscheiden, etwas im Krishna-Bewusstsein zu unternehmen, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, werden wir so reichhaltig belohnt. Das hat diese Devotee erlebt im Leben und wollte, dass ich es mit euch allen teile. Heute habe ich auch mit einigen Devotees gesprochen. Ihr könnt so, mit älteren Devotees, ihr könnt so froh sein, dass ihr in der alten Zeit durch eine intensive Schulung gegangen seid. Ihr wäret jetzt schon lange nicht mehr da, wenn ihr nicht diese intensive Schulung im Leben mitgemacht hättet. Seid so froh dafür. Ich zum Beispiel bin so froh für die Zeit der Entsagung und Bußen, die ich in meinem Mönchsleben bewusst und auch unbewusst auf mir genommen habe. Sie haben mich geprägt und zu dem gemacht, was ich heute bin. Diese Gedanke, dass man etwas, was zunächst einmal unangenehm erscheint, trotzdem auf sich nimmt, ist sehr verbreitet im spirituellen Leben. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wo ich jeden wahrscheinlich erreiche. Früh aufstehen. Das ist ein gutes Beispiel, nicht Madhumati? Jede Zelle im Körper sagt einem, bleib liegen, sei intelligent. Du bist noch müde, wie sieht denn dein Tag aus, wenn du jetzt schon aufstehst? Außerdem ist es sehr warm hier. Das Kopfkissen hat gerade die richtige Position. Mm-hmm. Raste, solange du noch kannst. Der Tag wird hektisch genug werden. Ne? Kennt ihr diese Sache? Aber dann kann man halt morgens nicht seine Runden chanten. Und dann wird die Runden verteilt über den ganzen Tag und wir werden hektisch unsere Runden chanten und immer nur so ein Schattendevotee bleiben, der keine tiefen spirituellen Begegnungen mit Krishna hatte in seinem Leben und nicht ein reines Herz hat. Besser ist, man sagt, so alter Body, du hast jetzt 6 Stunden gehabt. Jetzt möchte ich dich bitten, mit einer geschickten Fluchrolle aus dem Bett zu kommen, unter den Schauer, und dann wird gechantet. Ne? Dann kann ich chanten. Brahma Muhurta, schon so oft gehört, theoretisch auch verstanden und akzeptiert, aber in der Praxis nicht ausgeübt. Ne? Und dann macht man das und dann ist sofort eine andere spirituelle Sicht da. Probiert es mal aus. Probiert es wirklich mal aus. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr früher aufstehen wollt, tut einfach die Weckeruhr jede Woche 1/4 Stunde früher stellen. Dann merkt es der eingewöhnte Organismus nicht so. 1/4 Stunde oder wenn man ein bisschen, sagen wir mal, nicht so einen schnellen Weg, dann 7 Minuten früher. Oder meinetwegen 6,5 Minuten. Ne? Jede Woche und dann sich so langsam hochschwingen. Nicht? Man kann ja in der nächsten Woche 2 Minuten früher aufstehen und irgendwann ist man dann schon bei 6 Uhr, dann wird's schon interessant. Dann steuert man auf 5.30 Uhr zu und dann kommt schon ein Hochgefühl, ein Gefühl von starkem persönlichen Erfolg auf. Das ist einfach, und man muss den schlafeingewohnten Organismus ein bisschen überlisten. Denn wenn man jetzt knall auf Fall so früh aufsteht, dann wird man garantiert danach, wird sich der Körper holen, was er will, dann wird man müde sein und dann muss man gleich 2,5 Stunden nach Rast nehmen, nicht? Und so. Yes. Das ist ein ganz weit verbreitetes Phänomen, dass wir also schon ein bisschen etwas auf uns nehmen, um Fortschritte zu machen. So sollten wir auch Leid lernen, auf uns zu nehmen, um Fortschritte zu machen. Ich möchte ein modernes Beispiel geben, was mir auf der Zunge liegt, nämlich ein Beispiel von einem Devotee, der jetzt unlängst verstorben ist, der Bhakti Tirtha Maharaj, unlängst, heißt inzwischen schon vor einem Jahr, und der eine Krebserkrankung hatte, die ihn doch ganz schön mitnahm. Also man merkte über die Wochen und Monate, dass sein Körper ausgezehrt wurde. Es war schon ein bösartiger Krebs, der muss sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein. Es soll eigentlich die schmerzhafteste Kategorie von Krebs gewesen sein. Melodrama oder wie das hieß? Melanom oder so. Wie? Melanom, ja. So, eine Schülerin ging dann eines Tages, kam zu ihm und sagte, ach, das muss ja schrecklich sein. Bhakti Tirtha Maharaj lächelte und sagte, du siehst es falsch. Dies ist kein Gesundheitsproblem. Prabhupada ruft mich zu sich. Das meine ich mit der Veränderung der Perspektive. Das ist eine wichtige Lektion für uns, die wir aufnehmen können. Diese Perspektiven, oder diese, sagen wir mal, diese Perspektive, yes, im Singular, kann auch ein Liebestest sein, den Krishna uns stellt. Ein Test für unsere Liebe. Ich möchte euch mein letztes Beispiel für heute geben und dann aufrufen zu eventuellen Fragen. Das ist das Beispiel von Tukaram. Ich hatte es in Goloka Dham ausführlich gegeben. Hier möchte ich es in einer kleinen Zusammenfassung geben. Tukarams Liebe zu Krishna wurde getestet. Es brach eine unheilvolle Hungerkatastrophe ein in dem Landstrich, wo er lebte. Eine Hungerkatastrophe, die Tukarams Familie sogar ergriff. Seine Frau verstarb, seine Eltern und auch, ich weiß nicht, einige seiner Kinder. Tukaram hat eine Hungerkatastrophe, glaube ich, oder so. Famine sagt man in Englisch, eine Famine. Tukaram hat dann für sich eine Konsequenz ergriffen. Er hat sich Krishna hingegeben, indem er ausschließlich gechantet hat. Es gab ja nichts zu essen. Was sollte man da machen, außer chanten? Und er hat dann bald eine Chant-Gruppe gebildet, mit der er von Dorf zu Dorf zog. Die haben dort Sankirtan gemacht. Und die Menschen wurden unglaublich ergriffen, haben teilgenommen am Chanten der heiligen Namen. Es wurde dann ein bisschen gelindert, die Hungerkatastrophe. Tukaram baute eine ganze Bewegung mit seinen Liedern auf und schrieb bald eigene Kompositionen, also eigene Texte, die er dann sang im Sankirtan. Alles Lobpreisungen Krishnas. Nun eines Tages, ja, nun das wurde gesehen mit wachsender Unruhe von den Kastenbrahmanen, den Tukaram, ein zunächst einmal Nicht-Brahmane, äußerst unheimlich wurde, besonders als sein Einfluss stärker wurde als der Einfluss dieser Priester in der Priesterklasse. Und die Kastenbrahmanen haben dann einen unter ihnen als Richter ausgerufen, der ging zu Tukaram hin und sagte, deine Eigenkomposition sind Gotteslästerung. Und um das zu zeigen, machen wir Folgendes. Wir nehmen das gesamte literarische Werk, das waren ungefähr 4500 Lieder, und schmeißen es in den Fluss Indrani. Wenn deine Werke keine Gotteslästerung sind, dann sollen sie an die Oberfläche des Flusses kommen. Wenn sie aber Gotteslästerung sind, wie wir alle einstimmig meinen, werden sie untergehen. Hare Krishna. Das war der Test. Wurde gemacht. Nachdem Tukarams Lieder versenkt waren in Indrani, die gingen alle unter, setzte sich Tukaram hin am Fluss und fing an, für 13 Tage zu fasten. Wer von euch hat mal für 13 Tage gefastet? Eigentlich ist es nicht so schlimm, oder? Es kann schon hart werden. Ich habe einmal für ein Jahr nur einen Apfel am Tag gegessen. Das war schon ein bisschen wenig. Für 4 Monate jeden Tag 2 Esslöffel Honig. Das war auch alles. 4 Monate, 4 Wochen, nicht Monate. Das fand ich alles ganz erträglich und gut. Aber Tukaram fastete am Ufer der Indrani, nahm kein Wasser zu sich, nichts, in der Sonne. Das war existenzbedrohend. Das war echt existenzbedrohend. Und er zürnte mit Gott. Er sagte, ich habe diese Lieder für dich geschrieben. Dass du bist die höchste Ursache von allem, das weiß ich. Dass du jetzt aber gekommen bist und diese Lieder, die ich dir geopfert habe, nimmst und in den Indrani-Fluss wirfst, heißt für mich, dass du mich total verlassen hast. Du hast mich total im Stich gelassen. Und das, finde ich, ist nicht fair. Denn du sagst, dass du die sich dir hingeben, beschützt. Du hast dein Wort gebrochen und deswegen werde ich mich jetzt zu Tode fasten. Basta. Basta, sagt er. Hare Krishna. Das war so am 13. Tag und dann plötzlich sah er, wie vom Boden des Flusses ein Manuskript nach dem anderen nach oben kam. Völlig intakt, die Tinte war, oder die Kräutertinte war nicht verschmiert. Man konnte jeden einzelnen Buchstaben so klar erkennen, wie ich das Harmonium erkennen kann. Es war total klar. Und nach war der ganze Fluss voll mit den 4500 Songs oder Liedern. Die brauchte er dann nur noch zu nehmen und aus dem Fluss zu bergen. Und dann war es getan. Und dann schrieb, also Tukaram war begeistert, er tanzte. Die Brahmanas waren überführt. Es war also anscheinend von Krishna, es war ein Gotteswunder, was sich dort ereignet hatte. Gott selber hatte geantwortet, die Lieder sind okay so. Tukaram tat es denn so leid, dass er mit Krishna gezürnt hatte für kurze Zeit. Er schrieb dann aber ein Lied, was so mein Lieblingslied ist. Wollt ihr dieses Lied hören? Ist ein bisschen intensiv. Schnallt euch an, bitte. Sicherheitsgurt. Fast in your seatbelts. Wenn er kommt, Raghunchand, aus heiterem Himmel, ein Meteorit, der dein Haus zerschmettert, dann wisse, Gott hat dich besucht. Sanatamadi, da guckst du sehr intensiv, wie es weitergeht. Wenn eine Katastrophe dich auslöscht und nichts mehr bleibt von dir und nichts mehr bleibt als Gott und du, dann wisse, Gott hat dich besucht. Hare Krishna. Könnt ihr noch weiterhören, Franziska? Ist okay? Gut. Wenn deine Sprache entkleidet wird, um sich nie wieder in Falschheit zu hüllen, also bist gezwungen, nur die Wahrheit zu sagen, sonst kommst du nicht durch, dann wisse, Gott hat dich besucht. Und jetzt kommt der härteste Text. Wenn dein ganzes Menschsein zerfetzt und zerrissen wird, um sich nie wieder wie früher zusammenzufügen, dann wisse, Gott hat dich besucht. Wenn du ohne alle Hoffnung bist, wenn du nichts dein eigen nennst, dann wisse, Gott hat dich besucht. Und wenn man dir die ganze Welt entreißt und deine Stimme beredsam wird, wenn man leidet, muss man sich mitteilen und schwätzen von morgens bis abends, meistens eine volle Nacht durch. Und deine Stimme beredsam wird, dann wisse, Gott hat dich besucht. Jetzt der letzte Vers. Seht, wie Gott ihn ganz ergriffen hat. Tukaram ist verzückt. Er freut sich. Hare Krishna. Es kann ein Liebestest sein. Liebestests sind nicht mehr modern. Aber die vedische Zeit sagt, wenn man da heiratet, zum Beispiel ein Marriage, ich will es euch mal bei einem der Marriage-Vereinbarung, wie sagt man, dem Heiratsversprechen, sagt man Heiratsversprechen oder dem Versprechen, was man sich gegenseitig bei der Heirat gibt. In der alten Zeit sagte man, zumindest in der vedischen Kultur, ich verspreche, dass wir zusammenbleiben, in guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit, in Armut und in Reichtum. Aber heutzutage die Heiratsversprechen oder das, was im Geist ist, ja, wir bleiben zusammen, solange unsere Anziehung bleibt. Oder beim letzten Heiratsversprechen eines viel verheirateten Hollywood-Stars, der hat versprochen, ich verspreche dich zu lieben, aber nicht dir zu folgen. Hare Krishna. So. Das ist ein bisschen Verwirrung da. Ich denke, wir sollten Krishna versprechen, ihn zu lieben und ihn auch in guten und schlechten Zeiten anzuerkennen als unseren Herrn und zu versuchen, ihn dann auch dann als die Ursache aller Ursachen zu sehen. Und somit Leid, eine Leidsituation in eine Lernsituation umzuwandeln. Das war meine letzte Sache. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob das meine Ausklangsvorlesung sein soll, weil es so intensiv klingt. Aber ich weiß einfach, dass wir in dieser Welt, ich will es mal so sagen, wisst ihr, wenn ihr älter werdet im spirituellen Leben, man hört auf von der Welt, was zu viel zu erwarten. Das ergibt sich einfach so. Aber man setzt dann seine ganze Hoffnung in Krishna. Man ist einfach in Krishna. Hoffnungsvoll in Krishna. Und dann ist das Leben sehr nice. Gut, ich möchte dann hier enden. Wir haben noch eine Viertelstunde für eventuelle Fragen, die sich noch gestellt haben. Ja, wie ist dein werter Name? Doris sogar. Ja, Doris.
Das eine weiß wieder, ich bin mit Gott, und der andere fühlt sich ohne Gott, oder?
Ja, ja, oh ja, ja, oh ja. Die beide sind arm, ein Bettler und ein Yogi. Der Unterschied zwischen Bettler und Yogi, sagt Doris, oder fragt Doris, ist das Bewusstsein. Sie meint jetzt so ein Sandler, so ein gestrauchelte Existenz. Ja, 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 das könnte man so sagen in diesem Betrachtungsrahmen. Kann man das so sagen, ja? Ist vielleicht auch noch die freiwillige Armut da und die unfreiwillige Armut. Ne? Der Yogi nimmt das ja gerne selber auf. Hare Krishna. Ihr fahrt nach Hause? Oh ja, Vrindapriya auch? Also, ja. Ja, gut, Schatz. Alles gut. Gute Reise. Sabina. Ja, du wartest auf das Mikrofon. Ja, das kommt da.
Du hast über das Karma gesprochen, das uns von anderen Personen serviert wird manchmal. Mhm. Meine Frage ist nun, wie geht man mit karmischen Beziehungen um? Also ja. Achtet man jetzt da darauf, dass man mit der Person extra viel Umgang hat, dass man ihm das Karma auflösen kann? Oder wie löst man sein Karma auf?
Srila Bhakti, wie löst man sein Karma auf? Da sagt Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur etwas sehr Schönes. Man protestiert nicht oder man verteidigt sich nicht, man lässt es einfach so auslaufen. Also man verstrickt sich nicht weiter mit der Person. Und es ist wirklich so, ich habe das mal gemerkt, also wie alle Menschen, die ein bisschen spirituell sensibel sind, kann einem eigentlich nichts ausmachen, außer die Kritik von in den eigenen Reihen, wenn da jemand, das geht einem schon ein bisschen näher. Und normalerweise ist ja, wenn man kritisiert, wird sofort die Neigung da, sich zu verteidigen. Ne? Aber wenn man sich nicht verteidigt, läuft das meistens so aus. Auch in Beziehungen. Ne? Es ist meistens, dieser Mensch tritt auf, um uns zu eine Lektion, um uns unser Karma zu geben in unserem Dasein. Da fällt mir besonders ein, wie Prabhupada einmal im Radha Damodar Tempel saß und ganz plötzlich der Raum voll war mit 6 oder 7 Menschen, die ihn total stark kritisiert hatten. Du hast Westler eingeweiht, unmöglich. Und du hast die ganze vedische Kultur verdorben, indem du in den Westen gegangen bist und sie dort präsentiert hast. Also richtig schwerste, allerschwerste Vorwürfe. Und Srila Prabhupada, also Prabhupada konnte schon argumentieren, wenn es drauf ankam. dann war er der unnachgiebigste Argumentierer. Nicht? Hat oft seine die Brahmanen-Einweihung verteidigt, die er gegeben hat. Aber heute oder an diesem Tage hat er die einfach ausreden lassen. Dann, das dauerte 2 Stunden, 2,5 Stunden und die krakelten ihn und kritisierten. Prabhupada saß da einfach mit dem demütig gebeugten Haupt, bis die dann plötzlich leiser und leiser wurden und sich dann irgendwann mal also verabschiedeten und gingen. Und später hat dann ein Devotee, ein Schüler von Prabhupada gefragt, was war denn das gerade? Also genau, als die anfing, wollte sich der Devotee, also wollte der die herauskomplizieren, es reicht jetzt raus hier. Nicht? Aber Prabhupada hielt ihn ab und sagte, er sollte diese Menschen gewähren lassen. Und dann nach einiger Zeit, ja, verlief sich das so immer im Sande. Und ja, Prabhupada hat dann geantwortet, das waren meine Feinde aus dem letzten Leben. Ich hatte mit denen etwas und die haben jetzt mir das zurückgegeben und jetzt ist vorbei. Interessante Sicht, ne? Meine Feinde aus dem letzten Leben. Es kann sehr oft sein, gerade heutzutage, wo Beziehungen so wahnsinnig schwierig sind. Wisst ihr das? Es gibt ganz wenig Leute, die zusammenbleiben. Vielleicht Daniel und Franziska. Ne? Aber es gibt ganz wenig Leute, das ist unglaublich schwierig heutzutage geworden. Sehr oft ist es so, die heiraten einfach einen Feind aus dem letzten Leben, Hare Krishna. Und dann geht das weiter. Auf engstem Rahmen, nicht? So wie in Afrika, wenn zwei Streithälse, wenn das bereinigt werden soll, dann binden die sich fest und kommen nicht mehr voneinander los und hauen sich da so lange, ja, bis einer anfängt zu rasten, nicht? Also auch bewusstlos zu Deutsch gesagt zu sein. So sind meistens oft auch, also ich weiß, ich werde von Eheleuten dafür kritisiert. Ich sage es ja jetzt nicht, dass das jede Ehe ist, aber manche Ehen erinnern mich an diesen Brauch in Afrika. Die sind einfach durch Karma aneinander gefesselt. Hauen sich immer aufs Ohrläppchen. Also indem sie sich in den Ohren liegen. Hare Krishna. Sich nicht weiter verstricken, auslaufen lassen. Natürlich kann es vorkommen, Sabina, dass du auf einer anderen Ebene, auf einer sozialen Ebene vielleicht das zurechtrücken musst, die Kritik, sodass du weiter funktionieren kannst. Aber das wirst du dann auf sanfte Weise machen. Vielleicht, indem du zu betreffenden Personen gibst. Also das ist jetzt nur eine Sicht der Wirklichkeit. Hier ist die andere Sicht, nicht? Und so weiter. Aber auf einer anderen Ebene kannst du sehen, jetzt kommt mein Karma. Und da muss man sich manchmal, es kommt wie so ein Brahmastra, so eine Atomwaffe vom Karma. Und da muss man sich manchmal verneigen, dass das über einen wegschießt. Wenn man da so stehen bleibt. Kennt ihr das? Wie bei Bhima, der Pandava Bhima, da wurde eine Waffe von Karna abgefeuert, die Narayan Astra. Das war also die schlimmste Waffe. Krishna sagte, da kann niemand von uns etwas gegen unternehmen. Alle auf dem Boden. 1, 2, 3. Die ganze Armee lag auf dem Boden. Um die über sich weg. Das ist die einzige Art und Weise. Wir müssen uns verbeugen vor der Kraft dieser Waffe. Wenn wir mit ihr kämpfen, sind wir verloren. Nur einer wollte nicht auf den Boden. Natürlich Bhima. Alle sagten, Bhima! Ich gehe doch nicht auf den Boden vor Karna. Es geht nicht um Karna. Es geht um die Narayan Astra. Das ist eine göttliche Waffe. Es ist egal, wer sie abfeuert. Die Waffe ist göttlich. Nö. Also ich habe hier schon so meine... Schließlich musste ich weiß nicht genau, ich glaube Krishna den Bhima niederringen und ihn auf den Boden bringen. Hier bleibst du, Börschchen. Ne? Damit er nicht stirbt. Es gibt manchmal Karma, da musst du einfach auf den Boden. Zack. Bow down. Sister. Hare Krishna. Entschuldigung für diese doch sehr direkte Ausdrucksweise. Da müssen wir manchmal auf den Boden uns verbeugen, Sabina. Da geht nichts anderes. Demütig. Oh, Krishna. Bitte. Ich bin doch nur dein Devotee. Hoffentlich ist die Lektion bald vorbei. Bitte nicht stärker, als ich sie ertragen kann. Bin halt noch nicht so weit. Belastungsfähig. Unbegrenzt belastungsfähig. Hare Krishna. Madhumati, was ist deine Frage?
Also wir sprechen darüber, dass Leid einem hilft, Dinge zu lernen. Oder man lernt Ringer durch Leid. Jetzt ist es so, es gibt ja auch, dass Krishna sagt, dem er alles wegnimmt, das ist seine Barmherzigkeit. Jetzt gibt es aber auch Situationen, wo Krishna einem alles gibt, irgendwie. Also oder man hat alles, obwohl man nichts hat, hat man alles. Schwingt da das Konzept des Christlichen mit rein, dass man denkt, man muss sich ins Leid auch stürzen, um weiterzukommen? Genau, die Selbstkastei. Oder soll man das annehmen und versuchen, in diesem glücklichen Umstand, weil ich sehe auch, dass es schwierig ist, oder wenn Krishna einem alles gibt, kommt da auch diese Maya mit rein, also wie soll man damit umgehen?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Es ist wichtig, in jede Lebenssituation Krishna einzuführen. Sieh mal, das Problem ist nicht, dass wir es gut haben und alles, also gut jetzt in diesem dualistischen Konzept von gut, also dass wir alles haben, ein schönes Leben, eine gute Wohnung, gute Zubereitung, einen nice Service oder eine nice Aktivität und so weiter und so fort. Das in sich selber ist doch kein Hindernis. Das Hindernis tritt dann auf, wenn wir Krishna vergessen. Also genauso wie du in das Leid Krishna einfügen solltest, solltest du auch in das Gute, also diese Glückserfahrung, wie du sie, oder dieses, du merkst vielleicht, ich bin sehr schüchtern, das Wort, das Gute dazu zu sagen, aber für diese, sagen wir mal, Wohlstandserfahrung, ja, sind alles nur aus einer bestimmten Perspektive. Wie diese, wenn du im was du ausgedrückt hast, für die, wenn du alles hast, sozusagen, dass du dann Krishna reinbringst. In meiner Haltung merke ich das. Ich habe also, seitdem ich 50 Jahre, über 50 bin, immer so ein Zipperleiden, sagt man. So kleine Leiden braucht man gar nicht, also nichts Schlimmes. Ne? Und neulich hatte ich mal überhaupt nichts. Und war, also ich sagte, ich glaube es jetzt nicht. Also ist mein Rücken, ja, kein Rücken-WW. Was checken ist denn das andere? Ist das andere auch okay? Aber ich habe immer alles okay. Ich glaube es ja nicht. Alles okay. Bin also hab richtig einen Check gemacht, einen Komplett-Check. Alles okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt fressen wir was Besonderes aus, habe ich gesagt, nee, mein Geist hat gesagt, jetzt kletter doch auf den Baum vor Freude oder mach irgendwas. Habe ich gesagt, nein, jetzt wird Krishna erinnert. Ne? Jetzt lese ich. Chante, ne? Also Krishna überall reinbringen. Daniel, euch sind einige Fragen. Daniel, dann wie ist dein Name? Sabine, nicht Sabina. Wir haben eine Sabina. Bist du dir sicher? Ja, Sabine, ja. Kio und dann Irena. Und dann hören wir auch auf. Ja, wer war? Daniel, du bist als Erster.
Menschen, die große chronische Leiden haben, vielleicht schon von Geburt auf, also karmische Leiden oder so, sollten die auch bewusst etwas daraus lernen? Oder ist das nur so etwas wie ein Abzahlen ihres Karmas?
Ja, das Universum ist ein Kosmos und nicht ein Chaos. Da ist schon eine Ordnung dahinter. Und die können dann fragen, denkst du da an jemanden Besonderes oder allgemein erstmal nur?
Zum Beispiel in Indien, die vielen Menschen, die schon von Geburt auf unglaublich leiden. Also
ja. Es gibt ein Buch. Ich hoffe, dass ich das mal irgendwo, das ist irgendwo in meinem im Karuna Bhavan untergegangen. Da wird gesagt, welches Fehlverhalten zu welcher Krankheit führt, auch chronischen Leiden. Es gibt eine der Puranas, das ist also ein autorisiertes Buch. Ich weiß, halt schlechter Mundgeruch. Das liegt, also wenn das chronisch ist, das liegt daran, dass man schlecht über andere gesprochen hat. Und jetzt stinkt man aus dem Mund, dass man das mitkriegt. Das habe ich mir gemerkt, zufällig. Nicht, also ich habe das nicht, aber das fiel mir so auf. Ne? Also, das ist richtig so, wird so erwähnt. Nun, es ist sehr wichtig, wenn du mit solchen Menschen zusammenkommst, kann diese Information die Leute manchmal nicht erheben, sondern noch mehr zerschmettern. Dein Karma, und zwar spezifisch. Christ, hast du das jetzt geführt für das? Da muss man ein bisschen sensibel sein und sehen, ob der Mensch im spirituellen, schon mal spirituelles Wissen, also im spirituellen Wissen gründet. Ach, Krishna. Also wenn wir das erschlagende Leid dieser Welt sehen, also richtig, ich meine jetzt richtig erschlagen, du hast jetzt ein Beispiel von Indien gebracht. Also ich meine, das gibt ja Leid in dieser Welt oder in Krankenhäusern. Also das ist ja kaum erträglich. Und unsere Britta, die in Krankenhäusern lebt und werden Leute arbeitet natürlich. Was man da sieht, das rührt einen, da muss man ja wahrscheinlich manchmal psychologische Beratung fast haben, dass man damit klarkommt, nicht dieses Leid. Du hast ja mal in einem indischen Krankenhaus so eine Zeit gehabt, Bhagavati, nicht so eine Lehrzeit oder wie man das an Lehrjahr. Da wirst du auch ganz schön Leid gesehen haben oder war das erträglich noch? Es kann schon intensiv sein. Und wenn man das denn sieht und dann zu dem sagt, dein Karma, geh in dich, Bursche. Nicht? Also das ist vielleicht nicht, was er braucht in dem Augenblick. Das ist ja nicht das Thema, was braucht er, ja. Daniel, du setzt gerade so was an, ja, sag ruhig.
Sollten diese Menschen dann bewusst etwas auch daraus lernen? Also gibt es da auch einen erhebenden Faktor darin?
Ja, meistens geschieht die Erhebung aber im Unterbewusstsein. Das ist so eine subtile Lehre. Nicht? Als Kinder haben wir diese subtile Lehre genommen, als wir ins Feuer gefasst haben. Da ist was passiert. Aber da waren wir zu klein. Wir wissen einfach, oh ja, ich bin vor Feuer vorsichtig. Ich glaube, viele Dinge sind unbewusst. Ich habe zum Beispiel einmal das sehr klar gemerkt. Da kam eine Frau, die verheiratet war, zu mir um Rat und sagte, ich habe so entsetzlich Angst vor Sexualität, aber ich bin verheiratet und mein Mann, ja, wir der ist der feste Ansicht, wir sollten auch ein Kind in dieser Ehe haben. Und ich wünsche mir das eigentlich auch, aber ich kann mich nicht überwinden, in den Zeugungsakt zu treten. Und ich weiß nicht, woher diese Angst kommt. Natürlich bin ich eine bedingte Seele und bin auch, es ist nicht so, dass ich frei von Wünschen, sexuellen Wünschen bin. Und so hat diese Frau um einen Rat gebeten. Was soll ich denn machen mit dieser Angst? Und woher kommt das? Und dann habe ich gesagt, guck doch mal in deiner Vergangenheit. Vielleicht hast du als kleines Mädchen etwas Traumatisches erlebt in diesem Zusammenhang oder als Mädchen. Und dann, ja, stellte sich heraus, diese Frau war vergewaltigt worden. Nicht? Und das hat sie noch begleitet, nicht? Diese Erfahrung, die sie da hatte. Dann habe ich ihr gesagt, ja, das muss denn gut aufgelöst werden. Du musst das verarbeiten, damit du normal durch dein Leben hindurchgehen kannst, dein gehasster Leben. So da... Viele Leute haben so traumatische Dinge erfahren und die sind sich gar nicht darüber bewusst mehr. Ne? Haben Lektionen erfahren und sind sich nicht darüber bewusst. Fährst du jetzt auch schon? Oh, ich wollte dir ja was mitgeben. Musst du jetzt in dieser Sekunde? Oder könnte ich, bin ja fast fertig. Oder müsst ihr eine Bahn oder irgend sowas? Ja, geht auch. Ist vielleicht geschickter, bis es dann erst fertig ist und so. Ist ja nicht zeitgebunden. Gut. Ja, ist völlig okay, Bhagavati. Ich bin manchmal so, für mich existieren eben noch keine E-Mail-Kommunikation, Telefon existiert nicht, Post habe ich auch nicht so im Geist, aber das gibt's ja alles heutzutage. Ja. Hare Krishna. Eine gute Reise. Hare Krishna. Alle brechen auf. Nur ich nicht. Also es sind so unbewusste Dinge, die da sind, aber die wirken trotzdem, dass man vorsichtig ist jetzt. Ne? Aber hier musste das aufgelöst werden. Das war zu viel. Gut. Sabine.
Ja. Meine Frage geht eigentlich auch in diese Richtung, inwieweit es notwendig ist, in die tieferen Ursachen einzudringen. Oder reicht es auch oftmals oder immer vielleicht sogar aus, dass man weiter chantet und immer wieder den heiligen Namen spricht und um Barmherzigkeit Gottes bittet und damit sich vieles erspart, so ganz tief reinzuschauen?
Oh, ja. Also, so wie du in deinem Leben bei Leid folgende Stimmung hast, eine demütige Stimmung, wo du Eigenverantwortung annimmst, brauchst du nicht unbedingt zu wissen, worum es geht. Es sei denn, also was du da gerade so lernen kannst, es sei denn, es sind so schwere Sachen, dass du die, oder solche Sachen, die du nicht so auflösen kannst, dann solltest du vielleicht nach einiger Zeit mal versuchen zu schauen, ne? Was denn die Ursache ist. Denn meistens geschehen diese Lektionen, wie gesagt, im Unterbewussten. Nicht? Das wirkt schon da, dass du eben vorsichtig bist. Wie diese Frau, die war sehr vorsichtig. Sonst wäre sie vielleicht, was weiß ich, nicht so vorsichtig gewesen im Leben. Aber da musste das eben ein bisschen aufgelöst werden, weil das kann man machen, zum Beispiel, indem man mit erfahrenen Devotis spricht. Das sind so Devotik-Prediger, die haben so die Art, so schnell zum Kern der Sache vorzudringen. Oder weit genug, dass man es auflösen kann. Aber ich würde auch nicht jetzt in der Psyche so rumrühren und den ganzen tollen Karma-Brei nochmal umrühren, dass dann auch deutlich duftet alles, nicht? Und es reicht schon, das Prinzip zu verstehen. Ich muss anscheinend was lernen. Gut, Kio.
Hare Krishna Maharaj.
Hare Krishna Bhakti Kio.
Thank you. My question is, does Krishna sometimes gives more suffering than one can deal with?
Meine Frage ist, sagt Bhakti Kiyo, gibt Krishna manchmal mehr Leid als das, mit dem er fertig wird? Ich würde sagen, es kommt schon vor, dass Menschen eine große, große Dosis Leid bekommen, mit der sie nur fertig werden können, indem sie Hilfe annehmen. Ich glaube, dass Krishna manchmal so ein Leid gibt, dass einem klar wird, da komme ich allein jetzt nicht durch. Ich muss jetzt Hilfe nehmen. Und das macht die Lektion sein, die man lernen muss. Wenn du die Hilfe, du musst halt um Hilfe bitten und dann kommst du durch. Nur so. Und vielleicht warst du zu lange auf eigenem Bein und hast es immer, oder war dieser Mensch, der jetzt so stark leidet und nicht klarkommt damit, zu lange auf eigenem Bein und hat es alleine versucht und jetzt geht's nicht mehr. Oder merkt das denn? Ich persönlich denke, Bhakti Kiyo, dass Krishna uns jeden Einzelnen irgendwann einmal dazu bringt, zu akzeptieren, ich komme nur mit Krishnas Hilfe dadurch. Ich glaube, das ist die ganze Lehrlektion, die wir in dieser Welt lernen müssen. Nicht? Durch Krishnas Hilfe ist alles möglich. Viele von uns werden dahin geführt, durch diese Kette, diese scheinbar nicht abreißende Kette von Schwierigkeiten. Irena, das ist jetzt die letzte Frage für heute. Nein, du kriegst das Mikrofon. Dazu ist ja da.
Hare Krishna. Wenn wir leiden, ja, wie kann man genau erkennen, was wir zu lernen haben und nicht, dass wir einfach abwarten, bis es vorbei ist und nochmal vielleicht das alles nochmal wiederholt?
Wie können wir genau lernen, was wir exakt zu lernen haben, wenn wir leiden? Meistens können wir das nicht selber, also oft kann es sein, dass wir es nicht selber sehen können. Da muss man Weisheit annehmen, die weiser ist, als man selber ist. Sieh mal, allein können wir, es gibt Stellen bei dir, die kannst du selber sehen. Zum Beispiel die Hand, den Fuß. Und einiges. Aber es gibt manche Stellen, die kann man nicht sehen. Zum Beispiel hier den Nacken, den Hinterkopf kann man nicht selber nehmen. Und dann braucht man die Hilfe eines Spiegels. So gibt es manche Dinge, die man nicht so leicht selber erkennen kann. Und dann braucht man Devotees, die einen darauf hinweisen. Die spiegeln etwas. Oder Menschen, die ein klares Verständnis haben. Man kann sich dann anvertrauen und fragen, was denkst du, habe ich zu lernen? Und sehr oft können Menschen das sehr schnell sehen, weil jeder einzelne von uns hat eine gewisse Eigenblindheit. Kennst du dieses Wort, Eigenblindheit? Das ist so ein blinder Fleck, den wir nicht selber sehen können. Das gibt es auf der physischen Ebene, hier den Hals und manche Stellen vom Rücken, also ich kann gar nicht. Blindheit. Aber viel schlimmer ist die Eigenblindheit nicht im physischen Körper, sondern im feinstofflichen Körper, nicht im Geist, im Ego. Oh, da sind wir schrecklich eigenblind. Das ist also richtig, richtig eigenblind. Der ganzen Welt ist schon klar, außer einem selber. Deswegen nimmt Sadhu Sangha an, die Gemeinschaft mit guten Devotees. What? Srila Prabhupada ki jai, Sisi go nitai ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.